Naja, so ein Bundeswehrflugzeug fliegt jetzt auch nicht irgendwie in 30.000 Fuß Höhe, sondern naja, in 250, 300 Meter Höhe oder so. Und das ist dann schon aufregend. Also man fliegt natürlich bei der Bundeswehr jetzt auch ganz anders mit, als wenn du jetzt bei der Lufthansa einsteigst und da nach Malle fliegst oder
Schon
sonst was,
gemütlich,
ne?
dich
Sondern
hinsetzt, ne?
die fliegen halt sportlich. Und du musst halt trotzdem ja noch Bilder machen.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Broadcast bei TVN. Mein Name ist Lukas Müller und heute schauen wir mal hinter die Kamera, ja, wie so ein stressfreier Tag überhaupt aussehen mag. Und dafür habe ich den Florian Minkner hier sitzen, EB-Assistent bzw. EB-Kameramann inzwischen. Moin Florian.
Hi, ja, schön, dass ich hier sein kann.
Wie geht's dir? Aufgeregt?
Ja, es ist komisch, sonst bin ich immer der, der hinter der Kamera steht und jetzt sitze ich hier selber im Scheinwerferlicht und drei Kameras gucken uns zu. Komisches Gefühl, aber ja, vergessen wir einfach die Kameras. Ich sage immer den Leuten, wir quatschen, Kameras sind nicht da, krieg hin.
Und wird das auch oft angenommen bei deinen Drehs von denen, die vor der Kamera dann sind?
Ja, eigentlich schon. Ich glaube, sobald zwei Leute einfach im Gespräch sind, so wie wir jetzt, dann quatscht man halt miteinander und fertig. Und dann ist das egal, wenn da hinten jetzt so ein rotes Licht leuchtet, das ist dann auch wurscht.
Wir zusammen haben tatsächlich die Ausbildung bei TVN vor genau 10 Jahren begonnen. In der Zeit ist ganz schon viel passiert. Und letzte Woche gerade erst durftest du bei der Bundeswehr mitfliegen. Was war genau da los?
Ja, das ist ja irgendwie, ja, Bundeswehr ist ja immer mehr in den Medien, ist einfach so. Und naja, unser Kunde RTL Nord, für den wir tagtäglich unterwegs sind und ich dann halt eben auch als Kameramann. Wir haben in Wunstorf, ist ja auch hier ums Eck, da haben wir ja die Fliegerstaffel begleitet einen Tag. Und das bei einem Nachtflug in so einem großen A400M, großes Transportflugzeug der Bundeswehr. Und wir durften da halt mitfliegen als Kamerateam. Also dann auch wirklich vorne mit im Cockpit sitzen. Wir hatten alle auch so einen Helm auf mit Nachtsichtgerät, dass wir auch irgendwie überhaupt was sehen konnten. Das war schon verrückt. Genau, das war dann einfach für so einen kleinen 4-Minuten-Beitrag für RTL Nord, für das Regionalmagazin. Und wir haben einfach mal so, ja, zugeschaut, wie funktioniert das, worauf muss geachtet werden bei so einem Nachtflug überhaupt. Ja, es ist dann auch gar nicht so einfach, das mit einer Kamera dann aufzunehmen, weil ja, nachts ist
Dunkel.
halt dunkel. Eine Kamera braucht halt immer irgendwie ein bisschen Licht, egal wie gut sie ist. Genau, und das sind halt so die Herausforderungen, die dann so jeden Tag, ja, mir gegenüberstehen. Da muss ich gucken, okay, wie mache ich das? In dem Fall habe ich dann Stefan, unseren ersten Kameramann, der auch schon mal hier war, einmal gefragt, so, sag mal, wir haben doch so eine Infrarotkamera. Und das war dann echt ganz gut. Du hast halt so dieses typische grüne Nachtsichtbild irgendwie in der Kamera, dann noch eine kleine FX6-Kamera mit dabei gehabt, die auch gut lichtstark ist, dass man zumindest auch so ein bisschen was hinten in dieser Lade, in dem Laderaum sehen kann und halt auch eben oben im Cockpit.
Wenn du jetzt so ein Nachtsichtgerät aufhast vorne im Cockpit, haben das denn die Piloten auch? Also
Genau.
benötigt man das auch? Und ist das denn auch normal beim Passagierflugzeug auch der Fall?
Nee, tatsächlich nicht. Also die Leute jetzt bei der Bundeswehr, die Piloten und der Co-Pilot, die hatten halt auch so ein Nachtsichtgerät auf. Die gucken dann auch die ganze Zeit durch dieses Gerät. Im Cockpit stockduster. Du hast da nur ja, die Anzeigen, die auch extra so infrarot halt nur leuchten. Und die Landebahn ist stockduster. Der ganze Flughafen ist aus. Also auch dieses Leuchtfeuer auf der Start- und Landebahn war halt nur infrarot, was du mit bloßem Auge halt nicht gesehen hast, sondern wenn du dann runtergeklappt hast, dann siehst du, ah, da ist die Landebahn, cool. Und dann guckst du aus dem Fenster und denkst so, ah, neben uns sind ja irgendwelche Windräder. Und dann sagt der Pilot auch noch, ja, pass auf, rechts sind Windräder, die haben keine Beleuchtung. Und naja, so ein Bundeswehrflugzeug fliegt jetzt auch nicht irgendwie in 30.000 Fuß Höhe, sondern naja, in 250, 300 Meter Höhe oder so. Und das ist dann schon aufregend. Also man fliegt natürlich bei der Bundeswehr ist auch ganz anders mit, als wenn du jetzt bei der Lufthansa einsteigst und da nach
Dann
Malle
auch
fliegst oder
schön
sonst was,
gemütlich dich
ne? Sondern
hinsetzt,
die
ne?
fliegen halt sportlich. Und du musst halt trotzdem ja noch Bilder machen. So, das ist dann, dann hast du irgendwie eine Kamera in der Hand, möglichst klein, jetzt auch nicht die große Schulterkamera, sondern so eine kleine vor der Brust und naja, musst halt am Ende des Tages trotzdem sagen, ja, ich habe alle Bilder, kriegst einen Beitrag raus. Wir wurden dann vorher auch gefragt, ob unser Magen denn stabil ist, ob wir
Okay.
das hinkriegen, weil auch die von der Bundeswehr meinten, ja, hier den Helden spielen macht keinen Sinn, sondern sagt Bescheid, wenn es euch schlecht geht, dann.
Also so wild sind die geflogen? Oder
Also es ist
warum?
schon sportlich, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass der dann irgendwie so eine 2 Kilometer Kurve fliegt, sondern der fliegt halt über das Rollfeld rüber, macht zwei Rechtskurven und ist in 10 Sekunden auf dem Boden.
Okay, und also sowas wie bei Red Bull Sport.
Ja, das ist halt auch eine riesen Maschine, ne? Also da kannst du jetzt keine Loopings mitfliegen so, aber wenn der rechts rumfliegt, dann fliegt er halt rechts rum und dann merkst du das halt auch im Bauch, ne? Und wenn er dann 6-mal startet und 6-mal landet, dann denkst du auch, okay, jetzt nach 3 Stunden, ich habe eigentlich alle Bilder, wir können jetzt auch unten bleiben irgendwie.
Okay, warum seid ihr so oft gestartet?
Es war halt eine Übung, die wir halt einfach begleitet haben mit der Kamera.
Ach so, also die haben geübt.
Die haben wirklich geübt. Also die haben in der Luft dann so einen Fallschirmsprung, haben wir da hinten die Klappe auch aufgemacht, wo wir dann auch rausdrehen konnten. Und dann stehst du da halt, dann geht hinten diese Ladeluke runter. Du bist halt dann angeschnallt auf dem Boden mit so einem Sicherungsseil irgendwie. Und dann sagt er auch, ja, geh mal nach vorne, solange wie dein Seil reicht. Das ist schon okay. Und dann stehst du da und denkst, okay, da geht's jetzt einfach runter. Das ist schon aufregend. Also das sind wirklich so Bilder, die vergisst du irgendwie nicht und so drehst. Ne? Das hast du jetzt nicht jeden Tag. Das ist schon cool, dass man da so hinter die Kulissen gucken kann und ja, so Orte sieht, die halt sonst keiner so im Alltag vielleicht erlebt.
Mhm. Ich meine, wir haben dieselbe Ausbildung gemacht. Ich weiß, jeder Tag ist anders.
Ja.
Und würdest du das als Kameramann auch so unterschreiben? Jeden Tag erlebst du was anderes, jeden Tag sind neue Situationen.
Also gerade wenn man so im Tagesaktuellen unterwegs ist, also sprich, wir haben als Kunden RTL und Sat.1, für die wir die Sendung begleiten mit unseren Kameras. Und naja, da weißt du halt manchmal um 17 Uhr erst, okay, morgen geht es halt da und dahin. Hat alles, was in Niedersachsen so ist, da kannst du halt hinfahren. Da ist halt auch mal langweilige Sachen wie so ein Gericht, was halt einfach auch, ja, darüber muss halt berichtet werden. Das ist halt so die News. Aber dann machen wir halt, weil wir auch ein Magazin begleiten, ist es ja oft auch so bunte und schöne Sachen. Dann bist du halt mal bei einem Typen, der sammelt halt irgendwelche Weihnachtsbäume oder also auch so banale Sachen halt irgendwie, ne? Oder naja, auch sowas, da hat es gebrannt, da fährst du mal hin. Aber halt auch echt spannende Sachen, so wie halt jetzt dieser Bundeswehrdreh. Kann mich auch an einen Dreh erinnern, da waren wir dann in Bremen unterwegs, in einer Halle von der deutschen Luftfahrtbehörde. Da wurden dann Satelliten zusammengeschraubt. Also Satelliten, die dann wirklich irgendwann ins All geschossen werden. Ich glaube, irgendwelche Wettersatelliten waren das. Das war so eine Riesenhalle, so ein Reihenraum. Da musstest du so einen Schutzanzug anziehen. Bist vorher nochmal über so eine Klebematte gegangen, dass du auch bloß keinen Staub dabei hast. Und ja, drehst dann halt irgendwelche Satelliten, die dann ein paar Wochen später ins All geschossen werden.
Krass.
Da kommst du halt jetzt so nicht rein. Sonst halt dann halt mit dem Kamerateam. Das ist schon cool.
Da, wo du es gerade ansprichst, ist ja wirklich so, als Kamerateam kommst du an Orte, wo man als normaler, ja, sag ich mal, Fußgänger, nenne ich es jetzt einfach mal so, nicht hinkommt. Ja. Wie ist das manchmal auch so zu sagen, boah, krass, jetzt stehe ich mal hier oder ich kann mal dahinter gucken, für dich selbst so persönlich?
Ja, ist schon, ich glaube, in dem Moment checkt man das gar nicht so unbedingt. Also du denkst so, schon so, okay, ich muss jetzt meinen Beitrag ja auch irgendwie drehen. Ne? Also ich habe natürlich immer vor Augen, ich muss jetzt meine Bilder machen und das lenkt dann auch so ein bisschen ab. Aber klar, wenn du jetzt da bist und denkst so, okay, schon verrückt. Da kommst du jetzt irgendwie nicht hin. Also sei es auch sowas wie Backstage auf einem Konzert oder sowas. Ne? Das ist ja, jeder kennt es halt, stehst in der Halle und guckst dir die Band an, aber naja, mal auf der anderen Seite der Bühne zu stehen, da wo die Auf- und Abgänge sind, wo die Band sich nochmal bespricht und nochmal irgendwie sich umarmt und warm macht für die Show oder sowas. Dann stehst du da halt und denkst so, ja, cool, das kann ich jetzt irgendwie mal der Family, den Freunden erzählen. Das ist schon verrückt. Also auch sowas wie mit Stars oder so vor der Kamera, da habe ich es jetzt gar nicht so, dass ich da bin. Ich bin so ein, ja, das sind auch nur Leute, ne? Das sind auch nur normale Menschen. Ob das jetzt so ein Otto Walkes ist oder ein Steven Gätjen, so die man auch aus der deutschen Medienlandschaft irgendwie kennt. Das sind halt einfach normale Leute und halt auch einfach Profis, ne? Das muss man auch so sagen. Wenn da die Kamera angeht, dann sind die halt da. Dann sind die einfach präsent vor der Kamera und funktionieren dann halt auch irgendwie echt anders, als wenn du jetzt so behind the scenes mit denen quatschst. So.
Also sind die wirklich anders?
Da sind das einfach Menschen. So, das sind einfach normale Typen, die, da reißt auch mal ein Witz oder so, oder halt auch mit Politikern, ne? Die kennst du halt immer aus irgendwelchen Reden im Bundestag oder im Landtag oder sonst was, die dann vor der Kamera stehen und zig Kameras drumherum. Dann bin ich dann auch oft einer der davon, der uns hinterher mit im Pulk steht und sich mit den anderen Fotografen und Kameraleuten ums beste Bild streitet. Aber ja, da hast du ja auch mal so intime Interviews mit denen, wo du wirklich nur 1:1 mit denen sprichst. Und dann quatscht halt auch abseits der Kamera mit denen und das sind normale Leute. Die haben halt echt einen stressigen Job, glaube ich, teilweise. Würde ich nicht machen wollen, weil die haben keine 40 Stunden in der Woche und ja, dann quatsch auch mit denen und sagen die auch, ja, über Weihnachten habe ich jetzt frei und genieße ich mal meine Zeit mit der Family, wie du und ich halt auch.
Du bist jetzt wahrscheinlich noch nie jetzt wirklich vor der Kamera gewesen.
Selten.
Hast dich immer für dahinter entschieden. Warum?
Ich habe auch im Vorhinein zum Podcast jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, wie das überhaupt alles so gekommen ist. Und ich weiß, dass wir damals in der Schulzeit, in der Oberstufe hatten wir Literatur. Und da konnte man sich entscheiden zu, ich mache irgendwie bei so einem Theaterstück mit oder ich mache so einen Kurzfilm. Ja, weil ich halt eine faule Sau war, habe ich gedacht, okay, dann machen wir halt diesen Film, weil da ist eine Kamera drauf, drehst ein bisschen nachmittags was und hast halt sonst in der Schule dann frei. Halt irgendwie. Und dann hatten wir halt immer einen Lehrer, der hatte noch Connections zu seiner Uni irgendwie und da gab es immer irgendwie eine Kamera und das wurde so angepriesen als die große, tolle, geile Kamera, die alles kann. War, glaube ich, aber ehrlich gesagt eben so eine alte Betacam oder so, die halt auch damals schon zu meiner Schulzeit schon aus der Zeit gefallen war. Und diese Kamera hatte dann aber eine andere Gruppe schon sich gesichert und dann hatten wir halt keine Kameras und zu der Zeit gab es schon Smartphones, ja, ich glaube, das iPhone gab es schon, aber hatte halt keiner, war zu teuer, damals noch schlechte Bilder gemacht und da habe ich mir halt damals so einen Camcorder gekauft, irgendwie für, ich glaube, 400 Euro oder so, so ein HD.
Also noch so einen zum Aufklappen.
Ja, so zum Aufklappen mit so einem Bildschirm und dann hast du die so gehalten, aber der war schon Full HD immerhin, also das war schon mal cool. Und der hat halt mega Bilder gemacht für die Zeit. Das war 2009, 2010 so ungefähr. Und dann habe ich mich da irgendwie reingefuchst. Und dann haben wir irgendwie so einen Kurzfilm gemacht. Ich glaube, der ging auch so 20 Minuten oder so. Und haben ein Skript geschrieben. Damit habe ich jetzt auch gar nicht mehr so viel am Hut. Aber irgendwie war ja meine Kamera und ich musste die dann bedienen. Und dann hatte ich auch, glaube ich, irgendwie so eine gecrackte Version von Sony Vegas oder so.
So wie man es früher halt hatte.
Ja, oder halt sogar noch Windows Movie Maker. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, irgendwie sowas und habe dann damit halt dann irgendwie was zusammengeschnitten und bin dann da irgendwie so reingewachsen. Hatte halt dann diese Kamera und alle möglichen Freunde, die Bands hatten, wollten halt auch Musikvideos haben. Und dann, ja, wollten die halt meine Kamera haben, aber dann wollten die halt auch mich haben. Und dann habe ich da irgendwie einfach ausprobiert.
Okay, und so bist du einfach auch hinter der Kamera geblieben.
Ja, dann irgendwie bin ich da so reingewachsen und dann kam ja auch so diese Revolution der Spiegelreflexkameras zu der Zeit. Ne? Dann gab es die 5D und das wollte man dann auch haben und dann hatte ich, glaube ich, dann so eine 550D, so eine kleine Canon-Spiegelreflexkamera. Und damit fing das dann halt irgendwie an, dass man ja auch durch YouTube sich ganz viel zu selbst angeeignet hat und einfach ausprobiert hat, was sieht cool, das habe ich, da habe ich was gesehen, das will ich ausprobieren. Und dann, ja, habe ich erst überlegt, ob ich irgendwie was in diesem Bereich studieren will. Hatte diese Ausbildung irgendwie gar nicht auf meinem Schirm. Und dann bin ich da halt irgendwie drüber gestolpert. Ja.
Cool. Und heute machst du mit dem Alexander Gurgel richtig große Talkshows. Den hatten wir in der vorigen Folge als Gast und hat ganz viel erzählt. Und ja, er ist vor der Kamera und du bist hinter der Kamera. Aber was ist denn da genau deine Aufgabe? Ist es am Ende, du stellst die Kamera auf, richtest es ein und drückst auf Record?
Ja, könnte man ja, so ein bisschen ist es so, ja, aber da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu, dass es jetzt einfach nicht nur ist, ich halte ein Handy jetzt dem vor die Nase und filme mal. Das kann ja jeder so ungefähr. Nee, man muss sich da schon Gedanken machen. Ne? Man hat erstmal, man schaut sich eine Location an zu zweit, ne? Gerade bei so großen Sachen. Jetzt hatten wir im Frühjahr hatten wir den Boris Pistorius vor der Kamera, also gerade auch echt zu einer wichtigen Zeit, wo es halt noch im Wahlkampf war, vor der Bundestagswahl. Und jetzt zuletzt, ja, diese Woche noch, hatten wir Christian Wulff, unseren ehemaligen Bundespräsidenten, auch im Gespräch. Und weil das schon so spezielle Leute sind und auch so ein bisschen hochwertiger alles sein sollte, es war halt für das Format RTL Nachtjournal Spezial, also wo die wirklich dieses Interview, ich glaube knapp 13 Minuten ging das Interview, so am Stück gezeigt wird. Das ist halt jetzt nicht einfach nur so ein O-Ton, den du mal schnell aufbaust und sagst, hier stell dich da mal in die Ecke, ich mache noch mein Kopflicht an und halt mal drauf. Sondern da ging dann schon so ein bisschen mehr, was auch an Technik möglich war. Also wir haben dann eine Drei-Kamera-Produktion gemacht. Wir hatten zwei feste Kameras, in dem Fall zwei FS7 waren es und dann noch eine FX6 auf einem Slider, der dann ja so automatisiert rumgefahren ist von links nach rechts. Und ja, und Bild ist halt irgendwie, finde ich, auch immer nur so gut, wie gut das Licht ist. Und das ist dann so das, wo finde ich dann bei so Interviews, bei so hochwertigen Sachen auch einfach, ja, das alles immer heraushebt und schöner macht, wenn du halt wirklich cooles Licht gebaut hast irgendwie.
Mhm. Du hast ja relativ cooles Licht gehabt bei diesen Interviews, so mit Spots im Hintergrund. ja, guckt man sich das denn vorher an oder sagt man, okay, wir sind jetzt hier und ich habe das und das dabei und daraus machen wir das Beste?
Ja, man überlegt sich natürlich schon vorher was, ne? Also ich sag mal, wenn wir so normal rausfahren für so einen normalen Dreh, dann habe ich da irgendwie meine drei Lampen dabei und das war's dann und dann muss es meistens auch schnell gehen. Da hatten wir jetzt wirklich mal Zeit, 3 Stunden lang aufzubauen und haben uns halt die Location vorher einmal angeschaut, habe ich schon gesehen, okay, das ist so die eine Achse, da sehe ich jetzt dein Bild close, genauso wie jetzt die Kamera mich hier irgendwie close hat mit dem Hintergrund. Da hat man halt irgendwann so ein Auge für, ne? Also man weiß genau, okay, da ist die Achse, das könnte cool aussehen am Ende. Und dann machst du dir halt schon so ein kleines Lichtkonzept, ne? Dann hast du irgendwie ein Führungslicht, ein Spitzlicht, vielleicht dann nochmal irgendwas für den Hintergrund. Es waren bei dem Talk noch so Fahnen im Hintergrund, die sich gewünscht wurden. Ja, die wären da halt in der Dunkelheit versunken, wenn man die nicht noch extra anleuchtet. Und dann hast du dann halt für 3 Fahnen dann nochmal 3 Lampen dabei. Und auch so irgendwie noch so ein Streiflicht für den Hintergrund und so, was. Wenn du das Bild dir anguckst, dann denkst du da gar nicht drüber nach, vielleicht als normaler Zuschauer, wo überall da vielleicht noch eine Lampe steht. Weil du jetzt ja auch im Bild siehst du ja keine Stative, du siehst keine Lampen. Das Licht kommt irgendwie von oben. Und du denkst, okay, hier sitzen wir jetzt im Studio, hier kannst du überall Lampen anbauen, irgendwie an der Decke. Da waren wir jetzt halt im Gästehaus der Landesregierung. Da kannst du jetzt nicht einfach sagen,
oh, dann machen wir mal einen Nagel in die Decke.
Geht halt nicht, ne? Da kannst du halt auch nicht so den Vorhang einfach mit der Hand anfassen, so dann kriegst du halt direkt eine Schelle. Sondern da muss man halt schon vorsichtig sein. Das sind halt ehrwürdige Gebäude irgendwie. Da darf nichts kaputt gehen irgendwie. Und dann hatten wir tatsächlich so einen Ausleger fürs Licht, dass das Licht auch von dieser Seite gekommen ist. Und echt so ein bisschen aufwendiger, aber das macht dann auch richtig Bock. Also dann kannst du dich einfach echt mal ein bisschen austoben am Licht. Und ja, auch irgendwie das, was man irgendwann mal gelernt hat, auch anwenden und auch weiterentwickeln. Und ich meine, sowas lernt man dann auch tatsächlich nicht in der Ausbildung. Ne? Da musst du halt schon selber hinterher sein und die Sachen angucken, auch weil es da keine Regeln für gibt, für Licht. Also das Licht sollte immer irgendwie logisch sein, aber wenn es am Ende geil aussieht, dann sieht es halt geil aus. Dann ist egal, wie du da hingekommen bist. So. Und dann probiert man rum, guckt, dass es irgendwie auch zur Location passt. In der Location, wieso da, wo es halt alles altehrwürdig ist und Holz vertäfelt und coole Gemälde an der Wand und so, da brauche ich jetzt nicht irgendwie so eine LED-Röhre in die im Hintergrund stellen, das passt halt einfach nicht so. Muss man halt das Licht schon verantworten.
Ich meine, so ein Lichtkonzept ist schon schwierig, finde ich persönlich. Vor allem, weil du ja manchmal auch Gäste da sitzen hast, die sich geblendet fühlen.
Ja.
Hast du das auch schon öfter mal erlebt?
Ja, da gibt es so einige. Ich glaube, gerade so die Profis, die tagtäglich vor der Kamera stehen müssen, die sind das gewohnt, die kennen das, wie es ist. Gerade aber, wenn du jetzt, na, wir drehen halt jeden Tag auch mit Laien, ne? Die einfach so für einen O-Ton mal herhalten müssen. Oder auch in der Stadt oder so, die kennen das halt nicht, von der Kamera zu stehen. Und die wissen auch nicht, denken, warum macht Nels so viel Lichter an? Aber ja, die guckt halt auch nicht durch den Sucher, die Person. Aber ja, das ist dann schon, da muss man auch vielleicht so ein bisschen Feingefühl haben. Ne? Wenn ich jetzt merke, die Person fühlt sich total unwohl vor der Kamera und ich weiß, so wird sie keinen geraden Satz rauskriegen oder so kriegen wir nicht das hin, was wir haben wollen, dann muss man da halt Abstriche vielleicht auch am Bild machen. Ne? Dann muss das vielleicht jetzt auch mal schnell von der Schulter sein oder halt auch ohne den Anstecker, weil jemand da erstmal verkabeln, das würde diese Person total verunsichern und muss der Tonmensch halt vielleicht einmal die Angel reinhalten, dass man, ja, dass die Leute sich einfach nicht unwohl fühlen vor der Kamera. Aber ich glaube, das merkt man sofort.
Mal ein Bild am Ende.
Ja, auf jeden Fall ein Bild. Und auch die Antwort, ne? Wenn jemand da steht und irgendwie gar nicht weiß, was er sagen soll und dann nur so, ja, antwortet, dann kannst du halt keinen Beitritt daraus machen, ne? Sondern für uns ist es halt so, wir beten jeden Tag das Gleiche auch vor der Kamera. Ne? Und dann sage ich so, bitte nicht ins Bild gucken, nicht in die Kamera gucken, wir sind gar nicht da. Wenn man sich verspricht, dann können wir es nochmal machen. Aber das sage ich wirklich jeden Tag, aber ich versuche es auch jeden Tag möglichst freundlich zu sagen, weil viele Personen machen es halt das erste Mal vor der Kamera irgendwie. Ne? Und da muss man immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und ja. Da muss man, glaube ich, auch so der richtige Typ für sein. Man kann ja nicht einfach mit einer Brechstange bei irgendwem zu Hause, ja, wir stellen jetzt eine Lampe hin und da eine Lampe und jetzt setze ich da hin und jetzt machen wir ein Interview. So funktioniert es halt.
Und du antwortest auch korrekt, perfekt, ja, also, und richtig und genauso.
So, da muss man halt schon so ein bisschen auch Menschenkenntnisse, glaube ich, haben in dem Beruf, um ja, zu gucken, okay, wie muss ich mich jetzt benehmen, damit die Person sich wohlfühlt, weil man hat ja manchmal auch echt so Themen, die halt auch schwierig sind, darüber zu sprechen halt. Man spricht über Trauer oder sonstiges, da kannst du jetzt nicht da irgendwie auf dem Rauchen leben der Kamera stehen und sagen, ja, komm, passt schon, ja, nächstes Bild. immer nochmal von links nach rechts durchs Bild. Das funktioniert halt nicht. Da muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben.
Mhm. Gab es denn schon mal Gäste oder die du vor der Kamera hast, wo du gesagt hast, okay, daraus können wir keinen Beitrag mehr machen? Ist das sowas schon mal vorgekommen oder ist am Ende immer ein Beitrag dabei rausgekommen?
Am Ende kommt es, glaube ich, meistens immer zum Beitrag. Auch gerade, weil naja, so ein Beitrag machen halt einfach auch Geld kostet. Ne? Also wenn wir losfahren, dann sind wir halt gebunden für ein paar Stunden. Die Technik, wir als Personal, da muss halt irgendein Beitrag bei rauskommen. Der eine ist mal besser, der andere ist mal schlechter, der Beitrag. Aber ja, natürlich hat man mal so Gäste, wo man dacht, okay, na, schwierig. Würde ich jetzt nicht nochmal O-Ton mitmachen? Oder auch bei Pressesprechern manchmal denke ich mir, ja, du den richtigen Beruf hast. Aber nee, irgendein Beitrag, irgendwas kommt immer bei raus.
Okay. Und kannst du den Beitrag aussuchen, wo du jetzt als nächstes hinfährst und drehst? Wird das vorgegeben?
Ja, eigentlich wird es vorgegeben. Also oft, ja klar, wenn ich jetzt mit der Redaktion spreche, dann sage ich, oh, da habe ich Bock drauf. Da, also wenn ihr wen sucht, merkt mich mal vor, habe ich Lust zu. Und natürlich macht ein Beitrag machen auch mehr Spaß oder beziehungsweise der Beitrag wird einfach auch besser, wenn man Bock drauf hat. So, wenn ich jetzt ein Thema habe, der eine hat gar keinen Bock drauf, der macht vielleicht nicht so schöne Bilder, als wenn jetzt jemand hinfährt, der richtig Bock drauf hat, das zu drehen. So. Weil man einfach ja, den Moment dann besser sehen kann.
Vielleicht. Hast du Mama auch bei einigen Sachen überhaupt gar keine Lust schon gehabt?
Ja, klar. Also ich meine, gerade so in diesem Tagesaktuellen, da machst du jetzt nicht immer tolle, schöne Sachen, sondern ja, manchmal machst du halt auch dann so langweilige Newsbeiträge, die halt einfach gesendet werden müssen. Ne? Ich meine, wenn jetzt so eine Verhandlung im Gericht ist, wo halt irgendwer ja, auf der Anklagebank sitzt, der sonst viele Menschen umgebracht hat oder so, finde ich jetzt nicht so cool, aber ja, muss halt gedreht werden, ne? Und muss dem dann ja auch irgendwie zeigen. Der wird zwar geblurrt irgendwie, der da sitzt, aber naja, du musst dem in die Augen gucken mit deiner Kamera so ungefähr, ne? Das ist dann schon manchmal schwierig, aber ja, gehört halt irgendwie dazu.
Mhm. Ja. Und drehst du mehrere Beiträge an einem Tag oder ist es immer pro Tag ein Beitrag?
Ja, unterschiedlich. Also es gibt halt auch mal Tage, da hat man wirklich jetzt einen langen Beitrag, irgendwas Buntes oder so, wo du dann rausfährst und hast jetzt wirklich 8 Stunden Zeit, diesen Beitrag zu drehen. Aber ja, manchmal, wenn es wirklich so tagesaktuelle Sachen sind, die schnell gehen müssen, dann huschst du von Pressekonferenz zu Pressekonferenz zum Beispiel. Ne? Ist auch mal irgendwie ganz nett, dass man jetzt nicht jeden Tag ja wirklich irgendwie 10 Stunden unterwegs ist und einen so einen riesen Beitrag knüppelt und alles nur von der Schulter, sondern auch mal eine entspannte Pressekonferenz, wo es auch mal einen Kaffee gibt. Das ist auch mal echt okay.
Mhm. Ist es so, dass du am Ende die Beiträge dann auch selber schneidest oder drehst du sie am Ende nur?
Ich drehe sie tatsächlich nur. Bin ich auch echt froh drum. Ich bin einfach kein Cutter. Also ich könnte, glaube ich, so einen Beitrag irgendwie in der vierfachen Zeit wahrscheinlich zusammenzimmern. Das kriege ich bestimmt irgendwie hin. Aber ich bin dann auch einfach froh, dass ich mein Material einfach beim Cutter abladen kann und der dann gucken muss, was er daraus baut. Nee, da gibt es eine extra Person für. Die hat meistens dann auch irgendwie Mediengestalter, Bild und Ton gelernt, hat sich dann aber irgendwann spezialisiert auf diesen Preisschnitt. Genau. Ist einfach ein echt nochmal ein anderer Beruf einfach, als jetzt eine Kamera zu führen.
Ja. Mhm. Kameramann ist ja nicht immer gleich Kameramann, dass man jetzt sagt, man hat einen EB-Beitrag. Mhm. Bist ja auch manchmal auch bei Festivals dabei oder bei anderen Sachen. Genau. Nächster Schritt ist ja auch Polcam beim Fußball bei dir. Wie ist denn das eigentlich Unterschied, sage ich mal, Festival und so ein EB-Dreh?
Ja, erstmal muss man von der Technik, glaube ich, gucken. Das sind zwei verschiedene Kameras. Beim einen habe ich so einen Camcorder, also der recordet in der Kamera. Wenn ich jetzt Außenübertragung anschaue, wo die Kamera am Ü-Wagen angeschlossen ist, dann bin ich ja sozusagen Schwenker nur. Also ich muss natürlich trotzdem meine Kamera führen, aber ich muss jetzt nicht recorden, ich muss keine Bilder vielleicht auf Redaktionsanweisung hören, sondern eher zum Regisseur und es ist meistens ja auch live. Das ist auch der große Unterschied. Ich meine, das gibt es bei uns im EB-Alltag auch, dass man auch mal live irgendwas machen muss. Aber ja, so ein EB-Beitrag, da denkst du halt in ganz anderen Bildern. Ne? Du hast mal einen Close, eine offene, dann habe ich einen O-Ton. Du hast, wenn ich jetzt auf dem Festival stehe, habe ich jetzt auch auf dem Wacken zum Beispiel die Bühnenleinwandbespielung gemacht. Das ist ein ganz anderes Arbeiten. Also da bist du meist in einer Position und hast dann eine feste Position, musst halt den Sänger zum Beispiel verfolgen. Macht auch Spaß, ne? Ist halt irgendwie eine coole Abwechslung, auch mal sowas dann irgendwie zu machen. Mhm. Und gerade auch die Leute, die beim Fußball schwenken, da möchte ich mir nicht anmaßen, dass ich das jetzt könnte. Also wenn die da irgendwie so eine super Teleoptik drauf haben und dann da noch irgendwie so close den Ball verfolgen, das ist schon krass.
Also okay, das ist ein Riesenunterschied.
Das ist schon ein Unterschied. Da müsste ich, glaube ich, ganz viel für üben, dass ich das jetzt hinkriegen würde. Also dafür kann ich dir andere schöne Beiträge machen und ein tolles Interview vielleicht ausleuchten. Fußball schwenken ist schon nochmal eine andere Nummer, glaube ich. Mhm. Also da gibt es auch Unterschiede, ob es jetzt Hintertor hoch, 16er oder ja, dann halt so eine Super Sumo, das ist schon krass.
Ist denn schon mal was schiefgegangen bei dir auf Produktion?
Auf jeden Fall. Also klar, dass man mal auch irgendwie ein Bild verhaut oder irgendwie einen falschen Weißabgleich macht, dass am Ende der Schnitt meckern muss, weil das Bild irgendwie viel zu grün ist oder so. Das macht jeder mal mit. Das passiert halt einfach gerade am Anfang. Ne? Wenn man anfängt, dann machst du halt einfach Fehler, daraus lernt man. Ich muss immer sagen, meine größte Angst ist immer so ein bisschen die Karte zu verlieren, wo das Material drauf ist oder einfach gar nicht aufzuzeichnen. Alles schon passiert. Zum Glück bisher noch nicht so wild. Aber letztens hatte ich dann auch so ein... Das war natürlich bei diesem Bundeswehrthema. Dann kam der Cutter und der Redakteur und meinte so, der letzte Otto, ne? Hast du da nicht drauf gedrückt? Und dachte ich schon...
Oh Gott, dein Herz wahrscheinlich... Bam, 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 bam.
Dachte ich, nee, wie, warum hab ich doch drauf gedrückt? Aber ja, dieses kleine rote Licht im Sucher, das vergisst du halt auch ganz schnell, ne? Da guckst du einmal drauf, ja, leuchtet. Und dann dachte ich, Mist, habe ich das jetzt vergessen? Und dann sagte er noch, wir haben doch auch noch so andere Schnittbilder gemacht vom Flugzeug. Und dann dachte ich, die sind auch nicht da. Ich hatte ihm halt nur eine Karte mit hochgegeben. Aber in der Kamera waren zwei. Und dann in diesem Geruckel im Flugzeug bin ich dann anscheinend irgendwie auf Switch-Slots gekommen. Heißt, den Kartenslot wechseln. Und dann war das ganze Material zum Glück noch auf der Karte. Aber das ist so ein bisschen der Horror, ey. Wenn du dann da sitzt und dann muss der Beitrag fertig werden und dann hast du irgendwie nicht draufgedrückt und dieser eine O-Ton, der fehlt.
Nee. Ist aber auch ein bisschen Glück, dass diese Karte nicht formatiert wurde, vielleicht
ja,
es war beim nächsten Dreh.
Ja, voll. Wenn du dann da stehst und ja, wenn die Karte da im Case liegt, dann kann man die eigentlich formatieren. So ist so ein bisschen die Regel hier. Ja, aber es Glück mit dem Doofen.
Ist denn auch so, dass bevor du eine Karte formatierst, dass du nochmal guckst?
Ich gucke nochmal drauf, immer. Also ja, doch. Also eigentlich kann man sich mal sicher sein, wenn die Karte da im Case liegt, in der Kamera, dann darf man die formatieren. Wenn ich dann sehe, da ist noch eine Karte in der Kamera von gestern drin, dann nehme ich die erstmal raus, mache eine andere rein, warte noch mal ein paar Stündchen ab, weil, ja, ist formatiert, dann ist formatiert. Also, dann wird es, glaube ich, sehr teuer, das irgendwie wieder herzustellen und das ist mir zum Glück noch nie passiert, glaube ich.
Glaubst du, hast du noch nicht mitbekommen.
Ja, hat sich keiner gemeldet bisher. Nee, alles gut.
Was war denn vielleicht so deine schlimmste Produktion, die du je gemacht hast? Gibt es da eine?
Ah, schlimmste Produktion. Also, es gibt auf jeden Fall immer so Produktionen, die sind halt angenehmer als andere, das ist einfach auch so. Was heißt schlimm? Also ich war jetzt, wie gesagt, auf dem Wacken Open Air auch mit, habe da die Live-Kamera gemacht und das hat mega Spaß gemacht. Also erstmal war es richtig cool. Ich war vor 10 Jahren, glaube ich, in der Ausbildung auch einmal schon auf dem Wacken als Bildtechniker.
Und der jetzt erst wieder?
Ja, nach 9 Jahre waren es, glaube ich, dazwischen.
Ach, krass.
Ja, also 9 Jahre habe ich den Holy Ground nicht gesehen und durfte halt jetzt da Kamera machen. Das war schon cool. Gerade weil ich auch in der Jugend viel so in der Musik unterwegs war, habe dafür gehört. Aber was es blöd und schlimm gemacht hat, war halt einfach das Wetter. Aber man kennt es aus dem Wacken. Entweder du staubst dich zu und kannst nicht mehr atmen, weil es so heiß ist.
Oder du ertrinkst
halt. Oder du ertrinkst im Matsch. So, und dieses Jahr war halt das Extrem. Es hat nur geregnet. Es war nur matschig. Und naja, in so einer festen Kamera, da bewegst du dich halt auch nicht viel. Ne? Und selbst wenn es August ist, dann irgendwann um 11, 12 abends wird es dann halt auch echt mal kalt. Und es hat halt, ich stand da... Und es hat die ganze Zeit von hinten geregnet. Und ich hatte halt kein Dach auf dem Kopf. Also ich hatte eine Regenjacke an, Gummistiefel und eine Regenhose. Hatte einfach nur Glück, dass mir das Wasser nicht in die Gummistiefel gelaufen ist. Aber meine Jackentasche war auf. Und da war mein Handy drin und das hatte hinten so einen kleinen Riss im Glas. Und ich hatte halt so Hochwasser in meiner Regenjacke. Das Handy war kaputt, aber es war ein bisschen ärgerlich.
Aber du durftest live 8 Stunden da stehen und
ja,
filmen.
Ja, auch cool. Ja, auch anstrengend, wirklich anstrengend. Also ich glaube, gerade für die Kollegen, die eigentlich nicht so die Musik hören, ist Backen, glaube ich, wirklich anstrengend, weil du dieser Musik da einfach ausgesetzt bist. Ich fand es eigentlich ziemlich cool. Also auch wenn ich jetzt nicht jede Band da geil finde, die da auf der Hauptbühne spielt, aber...
Aber es ist ja mal was anderes
ist,
mal wieder,
ist
ne?
Ist einfach was anderes, ist irgendwie eine coole Erfahrung und auch wenn man mit dieser Musik da nichts am Hut hat, einfach alles die herzlichsten Menschen. Auch auf der Bühne, ich bin dann auch mal auf die Bühne, hab ein bisschen Stage-Tourism betrieben, wo man ja vielleicht jetzt auch nicht so gerne gesehen hat, aber so mittags, wo da nicht so viel los ist, hab ich mir mal eine Band, die ich ganz cool finde, von der Bühne aus angeguckt. Das ist schon cool.
Das glaube ich. Ich meine, wir haben ja jetzt vor 10 Jahren gemeinsam angefangen, ich habe das schon mehrmals betont, wir haben ziemlich viele lustige Momente erlebt. Na, vielleicht nicht zusammen, aber wir haben uns das immer ausgetauscht. Mir fällt da so eine Autofahrt mit einem Mitauszubildenden bei uns ein. Was genau ist da passiert? Weil da war ja so ein Moment, wo du dachtest, shit, jetzt bin ich hier gefeuert.
Ja, das war, glaube ich, es muss, glaube ich, so die zweite oder dritte Woche in der Ausbildung gewesen sein. Es war irgendwie Ende August, gerade angefangen. Und hier war irgendwie das Maschseefest vorbei und wir mussten irgendwie als Azubis, machst du halt zwischendurch mal irgendwie so Fahrten und machst halt Kram von A nach B räumen. Das gehört halt irgendwie auch dazu. Und dann musste ich halt, mussten wir so einen Monitor transportieren ohne Case. Das Case war irgendwo, da kamen wir nicht dran. Und es gab halt noch so eine Gasflasche für so Heliumluftballons, glaube ich. Das war, glaube ich, beim Maschseefest war das irgendwie alles im Einsatz. Naja, wir mussten das halt jetzt von A nach B fahren durch die Stadt. Und bei uns gibt es halt überall nur Bullis mit Automatikschaltung. So, ich bin halt diesen Bulli gefahren und dann wurde die Ampel rot und dann denkst du, ja, Kupplung und Bremse. Ja, Kupplung gibt's nicht. Und die Bremse ist halt so breit. Und dann bin ich halt mit meinem linken Fuß schön auf die Bremse gekommen, habe, glaube ich, eine Vollbremsung gemacht. Naja, und dieses ganze Material, was wir jetzt dabei hatten, also dieser Bildschirm und diese Gasflasche, das war jetzt nicht so richtig toll gesichert im Kofferraum. Und dann ist tatsächlich diese Gasflasche von hinten durch den Kofferraum nach vorne geschlittert, genau in diesen Monitor rein. Das war halt auch nicht nur irgendein Monitor, sondern es war so ein 50 Zoll Flachbildschirm Touchscreen für,
ich also weiß nicht, teuer.
Weiß nicht, wie viele 1000 Euro das Ding gekostet haben muss. Ja, das war doof. Und dann denkst du erst, können wir das irgendwie vertuschen? Können wir das irgendwie unter den Teppich kehren? Aber ja, nee, das ist jetzt doch irgendwie so ein 50 Zoll Bildschirm, der verschwindet nicht einfach irgendwie. Ja, und dann musst du dich da halt stellen und sagen, ja, mir ist ja irgendwie was Blödes passiert. Noch Glück gehabt, weil der Mit-Azubi, der hinten diesen Bildschirm festgehalten hat, das hätte ihn ja auch voll auf den Fuß treffen können, diese Gasflasche. Ne? Das ist halt wie so ein Torpedo, der irgendwie ins Auto geflogen ist. Oder die Gasflasche geht noch kaputt und fliegt uns um die Ohren oder sonst was. Oh Gott, ja, das war irgendwie die zweite Woche, noch nie irgendwas von Ladungssicherung oder sonst was gehört. Einfach blöd und blauäugig durch die Welt gefahren und passiert's halt.
Aber heute sitzt er immer noch hier.
Ja, also da echt, dachte ich echt, okay, jetzt ist vorbei. Und dann gab es da halt ein Gespräch. Und ja, ich glaube, man war dann auch sich selbstbewusst, dass man uns Azubis vielleicht hätte doch mal eine kleine Einweisung geben sollen in Ladungssicherung. Ich glaube, das gibt es jetzt mittlerweile alles. Aber ja, vor 10 Jahren hat er, glaube ich, einfach gedacht, ja, fahr die mal, lass die mal losfahren, fertig.
Ja.
Naja, aus Fehlern lernt man, so viel dazu. Jetzt, wenn jetzt irgendwie sowas bei mir mit dem Auto ist, dann kommen da 3 Spanngurte drum.
Ja, besser ist das, ne? Ein paar Monate später durftest du auch mit ins Ausland, AI-Produktion, und warst ja nicht als Kameramann oder Mediengestalter, Bild und Ton unterwegs, sondern als Kabelhilfe. Ja, und musstest auch plötzlich Kabel ziehen.
Ja, auch ungewöhnlich. Also hatte ich jetzt vorher auch noch nicht. Und es sind jetzt nicht irgendwelche Stromkabel, die du ziehst, ne? Also irgendwelche kleinen, dünnen Schokostecker, Stromkabel, das sind halt Kamerakabel, die halt irgendwie 400, 500 Meter lang sind. Die halt jetzt auch nicht vielleicht so flexibel sind. Ich glaube, es waren damals auch noch so Triax-Kabel, so richtig dicke Kabel, die total unhandlich sind. Naja, wir sind halt mit auf die Färöer-Inseln geflogen. Erstmal geil. Ausbildung gerade vor einem Monat angefangen. Jetzt fliegst du da irgendwie ins Ausland auf die Färöer-Inseln. Wo ist das nochmal genau? Nordatlantik, geil. Da fliegen wir jetzt hin. Cool. Erstmal dahin geflogen. Ich glaube, wir haben an dem Tag, wo wir angekommen sind, auch noch dann Restaufbau gemacht. Ich glaube, die Crew, die Fahrer, die vorher schon da waren, die hatten schon so ein bisschen Kameras und so aufgebaut. Naja, und wir sind halt als 4 Azubis, als Kabelhilfen dahin gefahren und mussten halt dann da die Kabel vom Ü-Wagen zu den Kameras ziehen. Und denke, ja, es sind halt Kabel, ne? Ziehst du da irgendwo lang? Ist jetzt auch nicht so das größte Stadion, passen halt irgendwie 20.000 Leute rein. So schwer kann es ja nicht sein. Ja. Dachten wir alle, glaube ich. Also irgendwie, ich glaube, die Leute, die schon länger da waren, mit auf der Produktion, die dachten schon, oh, ist das eine gute Idee, da jetzt die Azubis auf die Kabel loszulassen. Die wussten, glaube ich, Bescheid. Wir dachten halt, ja, ziehst ein paar Kabel. So, dann haben wir die ersten Kabel zu den Kameras gezogen. Das hat auch irgendwie alles geklappt und uns so Wege überlegt. Da müssen wir rüber, da mit so einer Kabelstange die Kabel irgendwo lang gehoben. Bis dann der Bildingenieur auf uns zukam und so, welches habt ihr eigentlich zuerst gezogen und habt ihr die überhaupt beschriftet, die Kabel? Nö, wieso? Ja, musst du halt schon wissen, ne? Wenn das jetzt das Kabel für die Kamera 1 ist, dann wäre das cool, wenn am anderen Ende auch da eine 1 draufsteht oder so. Ja, haben wir alles nicht gemacht. Also, ich glaube, da mussten die halt echt ausprobieren, stecken und gucken, welche Kamera wacht auf. Und ja, das war dann sozusagen ja nur der Aufbau, ne? Da haben wir halt einfach ein bisschen länger gebraucht. Da haben wir alle, glaube ich, damit angepackt. Ich glaube, auch der Ü-Wagenleiter hat dann mit Kabel gezogen. Der hat ja sonst auch andere Sachen zu tun einfach, ne? Um sicher zu sein, dass alles spielt und läuft, wie es soll. Ja, dann haben wir da irgendwie mit 20 Mann Kabel gezogen und dann kam halt am Tag danach die Produktion. Wann, glaube ich, Färöer-Inseln gegen Kroatien oder irgendwie sowas. Und naja, dann gibt es halt immer so dieses Einlaufen der Mannschaft. Das ist ja immer schon so richtig so eine Choreografie im Prinzip. Also dann gibt es einen Steadicam-Kameramann, der dann dieses Steadicam fängt close auf den Ball an, dann geht halt die Mannschaften ab und dann gibt es irgendwie die Nationalhymne. Und das ist halt doof, wenn du da im Weg stehst mit deinen Kabeln und dem halt ja hilfst, dass er selber nicht über sein Kabel stolpert. Und dann hat einer von uns, hat da so eine Kabel 8 auf den Boden gelegt, also dass man das Kabel halt vernünftig abrollen kann. Und eigentlich funktioniert das von selber, ne? Wenn du mit dem Kabel losgehst, dann rollt sich das halt schön ab. Ja, aber bei dem, der guckt dann nur auf den Boden und sieht, die ganze 8 bewegt sich. Diese ganzen 100 Meter Kabel rennen halt diesem Steadicam-Kameramann hinterher, der natürlich so eine stabilisierte Kamera in der Hand hat, die möglichst keinen Einfluss von außen bekommen sollte. Also wenn da ein Kabel an der Kamera zieht, dann guckt die auf einmal nach oben und ist halt doof, wenn das halt live ist und dann Nationalspiel irgendwie. Ja, das haben auf jeden Fall 3 Azubis von uns da gemacht. Das ist dann irgendwie gut gegangen. Ich war mit meinem Kabel bei einem anderen Kameramann irgendwie mit dabei. Und dann kam kurz vor Spielbeginn, hieß es dann noch, ja, da ist noch eine Spielerverabschiedung auf dem Platz. Heißt also, irgendwie mit 50 Meter Kabel hinter dem Kameramann herrennen. So, dann hat der Spieler sich da irgendwie verabschiedet bei seinem Publikum. So, und dann stehen die aber schon alle da für den Anpfiff. Also das Spiel beginnt jetzt in 10 Sekunden. Und du stehst dann da auf dem Feld mit der Kamera und mit dem Kameramann, der einfach zurückrennt und du hast dieses Kabel da liegen. Und denkst so, boah, das muss ja jetzt irgendwie da weg, ne?
Und das schnell.
Das schnell. Und dann hatte ich ja niemanden, weil ich der anderen gedacht, hier macht ihr dreimal da diese Aufstellung, dieses Reinlaufen, das ist viel komplizierter. Ja, und dann stand ich da mit dem Kabel und dann hast du ja nicht die Zeit, da schön die 8 zu legen. Und ich habe das Kabel einfach nur so in die Ecke gepfeffert. Und alle haben, glaube ich, auch eine Kamera, man meinte dann noch zu mir, ihr müsst euch ein bisschen besser organisieren. Er musste dann, glaube ich, an eine andere Kamera. Die Kamera stand dann da, ich konnte das Kabel abmachen und habe dann da das Kabel einmal neu schön verlegt. Aber ja, seit der Produktion weiß ich auf jeden Fall, dass das nicht nur einfach Kabel ziehen sind, sondern da ist schon echt was dabei. Also die Jungs, die das jedes Wochenende da im Stadion machen und da nur Kabel ziehen, die wissen, was sie tun. Also das ist einfach echt ein...
untypisch, dass man das eigentlich macht, ne?
Genau,
ich schon, zum Beispiel war nie eine Kabelhilfe.
Ja, ich weiß gar nicht, warum das war, ob da irgendwie die Crew krank geworden ist oder so. Auf jeden Fall mussten wir da irgendwie einspringen und dann, naja, wir als Azubis da halt hin, ne? Wir hatten natürlich auch alle Bock. So, wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt. Ins Ausland hast du jetzt auch nicht alle Tage, gerade wenn du jetzt ganz neu dabei bist. Naja, und dann so mit nach dem Motto, paar Kabel ziehen, was ist da schon dabei? Aber ja, das ist halt einfach echt ein krasser Job. Die ziehen Ewigkeiten Kabel, wenn mal ein Kabel kaputt ist, dann ziehen die das halt neu und du hast halt innerhalb von ein paar Minuten dein Kabel an der Kamera. Wenn bei uns dann ein Kabel kaputt gewesen wäre, die Kamera hätte für den Tag streichen können. Es hätte zu lange gedauert, bis wir da ein neues Kabel gehabt hätten.
Ja, vor allem wusstet ihr ja gar nicht, welches es ist.
Genau, wir wussten auch nicht mal, welches ist dann jetzt kaputt. Ja, zieh mal einfach irgendwas ab, das passt schon. Ja, auf jeden Fall, krasser Job. Will ich da auch, also wirklich großer Respekt an die Leute, die das da jedes Wochenende machen in den Stadien. Das ist schon cool.
Warst du oft im Ausland?
Ein paar Mal tatsächlich. Also ich war in Madrid noch bei Atletico in dem alten Stadion. Ich glaube, fürs ZDF damals Champions League. Also auch wirklich viel in der Außenübertragung war ich dann öfters mal mit im Ausland. EB-Alltag auch ein paar Mal. Da war ich irgendwie auf Teneriffa. Da haben wir irgendwie für die Techniker-Krankenkasse war es, glaube ich, damals. Da haben wir so einen Beitrag über 2 Volleyballerinnen gemacht, irgendwie, die auch in der Nationalmannschaft gespielt haben. Das ist schon cool. Also da kommt man schon an so ein paar Orte. Ja, auch mit Leuten, die man sonst vielleicht so nicht vor der Linse haben kann. So. Das war schon spannend, ja.
Ich komme wieder auf unsere Ausbildung wieder zurück. Mhm. Da hatten wir ja auch so ein ganz großes Projekt, wo du tatsächlich sogar der technische Leiter, glaube ich, warst. Ich war Kameramann am Ende, du technischer Leiter. Kulturpalast war ja unser erstes Riesending, muss man dazu sagen, in der Ausbildung, wir ja alleine geleitet haben.
Ja, das war, also wir hatten früher mal so Ausbildungsprojekte und da konnten wir... Ich glaube, die Kaufleute, also die Auszubildenden im kaufmännischen Bereich, die haben das immer so ein bisschen redaktionell, inhaltlich geleitet und wir wurden dann ins Boot geholt, ne, wie von wegen, wie machen wir es technisch? Und dann hatte sich, glaube ich, ein der AV-Azubi damals überlegt, wir machen so eine kleine Musiksendung. Haben wir, glaube ich, so 3 Bands hier aus Hannover angeschrieben, habt ihr nicht Bock, da mitzumachen? Dann wurden im Vorhinein kleine Einspieler und Interviews gedreht und auch so eine witzige Straßenumfrage. Und naja, das wurde dann halt alles zurechtgeschnitten und dann haben wir halt diese Sendung wie so eine Live-Sendung gefahren. Also live on tape, mit einem Bildmischer vor Ort und ja, wir mussten uns dann halt Gedanken machen, was brauchen wir da alles, gerade wenn wir Musik mit dabei haben, wie nehmen wir die Musik überhaupt auf, welche Mikrofone brauchen wir, auch da, wo liegen wir Kabel lang, wie viele Kabel brauchen wir und natürlich auch sowas wie Licht und so. Und na, da war in der Ausbildung halt einfach Zeit für sich da einfach auszuprobieren, ne? Und irgendwas ist daraus geworden auf jeden Fall. Also ich glaube, jetzt heute würde man es ganz anders machen wahrscheinlich, ne? Aber es war halt cool zum Lernen. Also du hast da wirklich auch sowas wie Signalverteilung und sowas. Sowas hat man da halt viel einfach gelernt.
Ich glaube, auch mit der Technik, die wir damals zur Verfügung hatten, haben wir, glaube ich, das Möglichste gemacht.
Ja.
Heute ist es ein bisschen anders. Heute kann man auch schnell mal was anderes nehmen. Aber wir hatten ja wirklich auch begrenzt Möglichkeiten, weil wir ja auch nebenbei ja normale Produktionen für die Firma liefen. Ja, und wir natürlich dann das Material gekriegt haben, was jetzt gerade nicht benötigt
wird. Ja, genau. Immer die Produktion, die natürlich Geld verdienen, die gehen natürlich vor. Und dann fallen die Azubis so ein bisschen hinterher, wir damals mit unserer Produktion. Ich glaube, wir konnten da schon ganz gut aus dem Vollen schöpfen. Ich glaube, wir hatten 4 große Kameras dabei, noch irgendwie so ein TriCaster, halt so einen mobilen Bildmischer. Ja, das war schon cool, auch da mal so an die Technik zu kommen, wo ja sonst auch wirklich Geld mitverdient wird. Und wir konnten da jetzt einfach mal probieren und machen und tun und gucken, was funktioniert. Und ja, haben am Ende da wirklich so eine Live-on-Tape-Sendung draus gemacht. Das war schon eine coole Nummer.
Mhm. Wie wird man dann am Ende, wenn man Mediengestalter, Bild und Ton lernt, auch wirklich Kameramann hinter der Kamera? Weil das ist ja nicht so das Typische, was man in der Ausbildung lernt.
Genau, also man lernt es ja schon irgendwie, aber man hat es jetzt nicht so hands-on jeden Tag. Also die Ausbildung heißt ja Mediengestalter. Fairerweise muss man, glaube ich, sagen, dass man eher so ein Medientechniker ist. Also man hat so viel Technik an der Kamera halt auch, wie funktionieren Bildsensoren, Weißabgleiche, Farblehre und so weiter. Und ja, so dieses Gestalterische bleibt ja immer so ein bisschen liegen, außer man kümmert sich da halt selber drum und hat selber Bock, irgendwie noch was nebenbei zu machen. Genau, ich war dann halt nach den 3 Jahren Ausbildung, bin ich dann hier im EB-Bereich dann Assistent gewesen. Also habe dann 2 Jahre lang Ton gemacht, mal auch an der Kamera dann irgendwie so einen drehenden Assistenten gemacht, dass ich auch mal irgendwie eine zweite Kamera auf dem Dreh gemacht habe. Und dann hatte ich das große Glück, dass dann 2 Stellen frei wurden. Also sind Leute in Rente gegangen oder hatten gekündigt und dann war halt eine Kamerastelle frei. Und ich hatte vorher schon mal gesagt, dass ich da generell einfach irgendwie auch Bock drauf habe auf Kamera. Eben erzählt, ne, komm irgendwie aus diesem Schulbereich, da eine Kamera kaufen, hat er immer schon irgendwie Bock, Bilder zu machen und so ein Bild zu gestalten. Und ja, dann hieß es, ja, dann machen wir das jetzt. Und dann bin ich tatsächlich so ein halbes Jahr knapp, habe ich dann gedreht, alleine zwar schon, aber es war halt immer noch ein Kameramann hier bei TVN mit dabei. Also, dass am Ende auch der Kunde nicht sagt, nee, du, den Florian, der macht ja nur Blödsinn da. Sondern da sollte natürlich am Ende trotzdem auch ein sendbarer Beitrag bei rauskommen. Und naja, in der Theorie zu wissen, wie so eine Kamera funktioniert, ist halt jetzt was anderes, als sie dann auch wirklich zu bedienen. Gerade im Tagesaktuellen, wo es halt oft auch an Zeit fehlt. Ne? Da musst du halt einfach schnell arbeiten und trotzdem gut arbeiten. Also am Ende reißt dir sonst der Cutter ja auch den Kopf ab, wenn du jetzt nur nahe und detailverliebte Sachen gedreht hast, aber der sich fragt, wo ist denn jetzt mal meine Totale oder so. Und das lernt man dann halt sozusagen in diesem begleiteten Drehen, nenne ich es jetzt einfach mal. Also, dass da einer immer noch mal ein bisschen guckt, dass man keinen Mist baut, dass man alle Bilder hat und naja, so ich sag mal, dieses Technische, wie ich belichte richtig und ich mache den Weißabgleich richtig, das hat man dann hoffentlich in der Ausbildung ganz gut gelernt. Also da muss man dann immer nur auch dran denken, das dann auszuführen. Also wenn ich jetzt in einen neuen Raum komme, der auf einmal anderes Licht hat, dann sollte ich da vielleicht nochmal Weißabgleich machen, dass man da jemanden noch mit dabei hat. Und dann ist es halt, mittlerweile würde ich jetzt sagen, vieles ist dann einfach auch Handwerk. Also ich weiß jetzt genau, ich brauche die und die Bilder. Auch wenn ich jetzt mit dem Protagonisten drehe, dann brauche ich jetzt keinen Redakteur, der mir sagt, mach mal jetzt das Bild, mach mal das Bild, sondern der kann sich inhaltlich konzentrieren auf seine Fragen vielleicht. Und ich schlage dem dann vor, hier, lass uns mal das Interview in die Richtung machen und jetzt brauchen wir noch ein paar Antextbilder, Schnittbilder und so weiter, damit wir die Geschichte auch erzählen können. Das ist dann wirklich Handwerk und da weiß ich dann auch einfach, was zu tun ist.
Hast du eine Vorstellung, wo du unbedingt gerne mal Kameramann sein würdest bei einer Veranstaltung, Show oder wen du ganz gerne mal vor der Kamera hättest?
Also was ich total gerne drehe, sind einfach so Reportagen und Dokumentationen, ne? Wo du jetzt mal weiter denkst als jetzt so ein 2:30-Beitrag, sondern wirklich so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder manchmal gibt es ja auch so eine 1,5 Stunden lange Dokumentation, wo du halt einfach Geschichten von Menschen erzählst, ne? Ich glaube, die Redakteure mögen das total gerne, weil sie wirklich dann inhaltlich erzählen können und auch im Off dann texten können über diese Person. Aber ich finde es halt einfach total spannend, mit meiner Kamera dann die Leute zu beobachten und dann aus coolen Blickwinkeln zu schauen, irgendwas Handwerkliches zum Beispiel, jemand, der in der Werkstatt arbeitet und einfach was mit seinen Händen macht. Das macht einfach unheimlich viel Spaß, so einer Person zuzugucken. Und wenn das dann noch eine Type ist, die einfach irgendwie erzählen kann und ja, einfach ein spannender Charakter ist irgendwie, dann macht das einfach auch Spaß. Dann gehen die Stunden auf dem Dreh einfach auch um und du denkst, ja, da habe ich jetzt irgendwie was Cooles gemacht. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Und sowas ist irgendwie cool, wenn man auf einmal die Kamera laufen lassen kann und weiß, es ist so ein Selbstläufer. Der Typ erzählt halt einfach. Und du guckst ihm einfach zu und dann nimmt er ein Telefonat an und quatscht einfach weiter und es ist einfach witzig und entertaining, da irgendwie zuzugucken. Und ich glaube, das funktioniert im Moment auch ganz gut, auch gerade so, wenn ich bei YouTube schaue oder so, so Dokus über irgendwelche Imbissbuden, über Charaktere, die da einfach irgendwie so einen Laden leiten oder so, das funktioniert halt einfach immer. Und dann setzt man sich halt zu Hause aufs Sofa und trinkt einen Kaffee dazu und guckt sich halt einfach irgendwelche Leute an. Und genauso viel Spaß macht das dann halt auch, diese Leute dann irgendwie zu drehen.
Hm. Guckst du deine Beiträge, die du gedreht hast, selber danach auch nochmal an, die geschnitten?
Also die meisten schon tatsächlich. Also ich habe, wenn es jetzt so der 0815, die Kurznachricht, die gucke ich mir nicht unbedingt an, weil das sind dann wirklich nur so 10 Bilder und ein O-Ton. Das vielleicht jetzt nicht immer, aber schon so die längeren Sachen, da gucke ich eigentlich schon immer mal rein. Mecker dann immer nur darüber, was die Cutter denn da schon wieder geschnitten haben. Oder fasse mir selber an den Kopf und denke so,
oh, das habe ich gedreht.
Das habe ich gedreht, Mist. Nee, also das sollte man auch schon machen, ne? Also immer schön die Beiträge angucken, die man so gedreht hat, weil, und ja, dann siehst du halt, was geht besser und halt auch natürlich ganz wichtig im Austausch mit den Cuttern sein, ne? Auch mal nachfragen, so, alles gut. Also gerade am Anfang hatte ich da immer Schiss vor, irgendwie, dass die einem sagen, ah, war jetzt irgendwie Mist, musste ich jetzt richtig rumbasteln, damit ich da irgendwas rauskriege. Kommt sicher auch mal wieder vor, ne? Also manche Sachen sind einfach super blöd zu drehen und denkst so, wie soll ich hier jetzt einen Beitrag draus machen? Also da machen die Cutter auch einfach immer einen guten Job, dass sie da immer irgendwie was unser Krams irgendwie glatt bügeln und da irgendwie einen guten Beitrag draus machen.
Ja. Aber der Job macht dir Spaß oder machst du im nächsten Leben was anderes?
Nee, ist schon ein cooler Job. Also man muss sich, glaube ich, einfach bewusst sein, dass gerade im Tagesaktuellen, da weißt du halt erst abends, was du machst. Manchmal weißt du es abends auch nicht, was du machst am nächsten Tag. Dann weißt du nur, dann hast du Dienstbeginn, du hast noch keinen Dreh. Ich hatte es auch mal, dann hatten wir keinen Dreh und es war Winter und dann hieß es, ja, wir fahren jetzt in Harz, da hat es geschneit. Und dann stehst du hier mit deinen Sneakern und irgendwie normale Jeans, hast keine Handschuhe dabei und frierst dir den Arsch ab und musst dann halt in Harz in Schnee und irgendwelche Leute filmen, die da die Rodelbahn runterhopsen und das gehört halt auch dazu. Also,
aber klingt auch spannend.
Ja, ist auch cool, aber ja, wir sind halt immer draußen, ne? Also viel draußen. Also man muss schon immer auch Wetterkleidung dabei haben. Also.
Florian, klingt nach einem tollen, tollen Job. Vielen, vielen lieben Dank für die tollen Einblicke und noch ganz, ganz viel Erfolg. Das war der Podcast bei TVN. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich sage bis dann. Ja.